Es gibt ja Sonne und solche Gemeindeglieder und es könnte gut sein, dass da Sonne sind. Solche sind unter uns, die tatsächlich ganz doll merken, was hier immer gesagt und gepredigt wird. Denn ich habe mit Schrecken festgestellt, als ich Herrn Schäffbuch mein Thema gab, bin ich, was ich sage und sage ich, was ich bin, dass ich da schon mal drüber gepredigt habe. Zwar schon vor vielen Jahren und Sie haben ganz sicher fast alles vergessen, aber es war eine Herausforderung für mich, einfach das Thema beizubehalten und mir einfach weitere Gedanken darüber zu machen. Und so möchte ich, dass Sie mir folgen in diesem wunderbaren Bedenken über die Tatsache, bin ich, was ich sage? Ich meine jetzt in ganz besonderer Weise schlicht und einfach gesagt, bin ich ein Christ? Und dazu möchte ich Apostelgeschichte 11 einige Verse mit Ihnen lesen, um dann von diesem Text aus weitere Texte anzusehen, die uns helfen sollen. Denn es ist eine Bibelstunde und ich werde versuchen, nicht zu doll zu predigen, sondern vielmehr das Wort sprechen zu lassen. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Wir steigen ein in eigentlich das Geschehen, dass die ersten Christen aus Jerusalem vertrieben wurden. Und sie verzogen sich in die unterschiedlichsten Gebiete. Flüchtlinge hat es zu allen Zeiten gegeben und nicht selten auch, weil man in der ernsten Nachfolge Jesu steht. So steht in Vers 19, die aber zerstreut waren in der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob. Das heißt, in Stephanus war einer von den Diakonen gewählt, hatte aber statt nur den Tisch zu putzen und Teller zu wischen und irgendwie Gutes, Praktisches zu tun, auch gepredigt. Und das ist bei den Schriftgelehrten und hohen Priestern und der nicht gut angekommen. Die Bevölkerung hatte es gern, aber die Führer des Volkes nicht. Und sie nahmen diesen Stephanus gefangen und sie brachten falsch Zeugnis auf wider ihn und haben ihn dann gesteinigt. Und da hat eigentlich der erste Märtyrer das Zeugnis dafür gesetzt, dass, was der Jesus sagte, dass wenn wir ihm konsequent folgen, dass wir tatsächlich in seinen Fußstapfen damit rechnen müssen, auch dass so etwas geschehen kann. Also es erhob sich diese Verfolgung wieder in Stephanus. Und dann vertrieb dich die Gemeinde aus Jerusalem und ging umher bis nach Phönizien und Zypern, Antiochien und redeten das Wort zu niemand als allein zu den Juden. Das war natürlich nicht so gedacht, denn der Jesus Christus hatte den Auftrag gegeben, das Wort Gottes in alle Welt zu verbreiten. Aber noch waren die Jünger so typisch Juden, die in erster Linie natürlich erwarten, dass Gott nur alleine für sie ist. So wie wir es auch heute haben, wenn die sich in Irland da die Köpfe einschlagen, weil dann eben die Katholiken sagen, der Herr Jesus ist unser. Und der Paisley und seinen Nachfolgern, die Protestanten natürlich sagen, nein, Gott ist immer noch auf unserer Seite. Und so hat es das schon immer gegeben. Und wenn man nicht genau aufpasst, dann kann das auch in unser Herz hineinkommen, dass wir doch meinen, immer ein bisschen näher in unserer Art und Weise an unserem Gott zu sein, als vielleicht ein anderer. So gab es dann diese Verfolgung. Und die ersten Juden nutzten die Gelegenheit, wenn sie immer in anderen Gebiete kamen, wo auch andere Juden waren, dann gingen sie in die Synagogen oder zu ihrer Verwandtschaft und Bekanntschaft, wenn sie welche in diesen Ländern hatten. Und dann gaben sie davon Zeugnis, warum sie so vertrieben wurden, dass sie nämlich zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. So steht es hier. Es waren aber etliche unter ihnen, Männer von Zypern, Vers 20, die kamen nach Antiochien und redeten auch zu den Griechen und predigten ihnen das Evangelium vom Herrn Jesus. Hier war der erste Durchbruch, dass das Evangelium eben nicht nur für die Juden war. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl ward gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber diese Kunde von ihnen vor die Ohren der Gemeinde zu Jerusalem und sie sandten Barnabas nach Antiochien. Als dieser hingekommen war und sah die Gnade Gottes, ward er froh und er mahnte sie alle, dass sie mit festem Herzen an dem Herrn bleiben sollten. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens, und er ward ein großes Volk dem Herrn zugetan. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und da er ihn fand, führte er ihn nach Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks. Und es wurden dort in Antiochien die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. In diesen Tagen kamen die Propheten von Jerusalem nach Antiochien und so weiter und so weiter. Wir wollen eigentlich bei dieser Zeile stehen bleiben. Und es wurden die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt. Ihr Lieben, wir nennen uns Christen. Bin ich aber, was ich sage? Ich bin ein Christ, so sage ich. Die Frage ist, bin ich das? Wer ist Christ? Das scheint so selbstverständlich zu sein, aber es lohnt sich nochmal hineinzugehen, um diese Dinge so klar zu haben, denn wir müssen uns heute in einem Lande, das christianisiert wurde, wo aber nicht jeder, der hier geboren ist, Christ ist und sich sogar weigern würde, unter diese Rubrik gezählt zu werden. Wiederum gibt es andere, wenn wir sagen, ihr seid gar keine Christen, nach dem biblischen Maßstab, dann würden diese natürlich unter die Decke gehen, weil sie sagen, ich esse schließlich auch mit Messer und Gabel, bin auch getauft und weiter und so weiter und so fort und darum bin ich Christ. Bin ich, was ich sage? Ich sage, ich bin Christ. Bin ich das auch? Viele andere mögen es sagen und wir wissen, sie sind es nicht. Ist das Hochmut? Ist das ein Vorurteil? Nein, ich denke, dass es hier wichtig ist, festzustellen, warum die Jünger dort in Antiochien Christen genannt wurden. Wer ist ein Christ? Hier wird deutlich, schlicht und einfach, das auf einen Satz zu bringen, ein Christ, so steht es hier, die Jünger wurden zum ersten Mal hier Christen genannt, also wer ist ein Christ? Es ist ein Jünger Jesu. Schlicht und einfach. Und wenn Sie mit Leuten sprechen darüber und darüber eine Diskussion entfacht wird, wer ist Christ und nicht, dann ist ganz schlicht festzustellen, dieser Mensch, sonst hat er die Berechtigung, sich nicht Christ zu nennen, denn es hat man von Anfang an den Jüngern Jesu diesen Titel gegeben, ihr seid Christen. Weil in dieser Jüngerschaft oder in dieser Nachfolge Jesu wurde klar und deutlich, dass sie diesen Jesus, den die Menschen genommen haben, den sie verworfen haben, als ihren Christus, den Gesalbten, den Sohn Gottes, akzeptieren. Bin ich, was ich sage? Ich sage, ich bin Christ. Die Frage ist, bin ich ein Jünger Jesu? Bin ich ein Jünger Jesu? Und hier wollen wir uns drei Qualifikationen aus diesem Text herausziehen, je nachdem, welche Art von Bibel Sie jetzt, Übersetzung Sie haben, können Sie in Vers 21 mit mir das unterschreiben. Da steht, eine große Zahl ward gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Ein Jünger Jesu hat sich Christus im Glauben zugewandt. Er hat sich abgekehrt von der Welt und Jesus zugewandt. Ein Bekehrter. Wenn Sie also mit Leuten diskutieren, bitte nicht um irgendwelche ethischen Grundsätze, als vielmehr, wenn Sie sich Christ nennen, folgen Sie Jesu nach. Wenn Sie Jesus nachfolgen, haben Sie sich bekehrt, haben sich diesem Jesus zugewandt. Denn das ist keine natürliche Mitgabe nach unserer Geburt oder während durch unsere Geburt, dass wir Jesus folgen. Es ist ganz natürlich, dass wir hineingeboren werden in eine christliche Umgebung, in eine christliche Erziehung, in ein christliches Abendland, aber deswegen noch lange nicht in eine Nachfolge Jesu. Das Erste also, was wir wissen, ist, bin ich, was ich sage? Ich bin ein Christ. Das heißt, ein Jünger Jesu. Wer ist ein Jünger Jesu? Ein Jünger Jesu ist ein Bekehrter. Und das Zweite, wir werden darauf zugerückt, das sind drei Dinge, die ich hier begriffe, die ich unterstreichen möchte aus dem Text, damit wir es immer im Zusammenhang sehen. Dann steht er, als Barnabas, Vers 23, hingekommen war, sah die Gnade des Gottes, ward er froh und ermahnte sie alle, dass sie mit festem Herzen an dem Herrn bleiben sollten, denn er war ein bewährter Mann. Er hatte nicht nur angefangen im Glauben, sondern er ist dran geblieben. Und er wollte, dass diese Bekehrten nicht nur anfangen mit Jesu, sondern bei ihm bleiben, an ihm bleiben, in der Nachfolge bleiben. Wieso denkt er so? Nun, ganz einfach, weil er von den Jüngern gehört hatte, von denen, die von Jesus berufen waren, wie schwer sie es hatten, diesem Jesus, dem sie sich entschlossen hatten zu folgen, auch bei ihm zu bleiben. Besonders in der Karwoche war es schwierig, an Jesus zu bleiben. Und sie sind alle weggerannt und Jesus hat sie wieder zurückgeholt. Und er weiß, der Barnabas, dass das menschliche Herz ebenso schwach ist, dass es eine Sache ist, ganz begeistert in die Nachfolge Jesu zu treten oder mit diesen Worten hier sich zu bekehren, und es ist eine andere Sache, an Jesu zu bleiben. Wer ist ein Jünger Jesu? Einer, der sich bekehrt hat, Jesus zugewandt hat und bei Jesus bleibt. Bekehrt, bewährt. Das sind die zwei Worte. Bekehrt, bewährt. Und dann kommt das dritte Wort. Und Barnabas aber zog aus nach Tarsus, um den Saul zu suchen. Denn er brauchte einfach diese Hilfe für diese Gemeinde. Diese Gemeinde war jung bekehrt, natürlich voller Tatendrang, aber vieles wussten sie noch nicht. Sie hatten noch nicht mal ein Neues Testament. Sie hatten nur das Alte Testament. Und wie viel tun sich bei uns schwer, richtig in der Nachfolge Jesu, obwohl wir die ganze Bibel in der Hand haben und die ganze Erklärung des Neuen Testamentes. Die hatten nur das Alte Testament. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten vom Alten Testament alles das wissen, wie man sich als Christ verhält und wie man als Christ lebt. Und darum war es nötig, und das hat der Jesus versprochen, dass wenn er weg sein wird, dann wird er einigen Leuten, besonders durch den Heiligen Geist, die Befähigung geben, die Dinge noch zu lehren, die er auf Erden nicht gelehrt hat. Und das waren alle die Dinge, die die Gemeinde angeht. Dieses neue Zusammensein von gläubigen Menschen, die Jesus folgen, die sich bekehrt haben und die sich bewähren wollten in der Nachfolge. Und dazu gehört das dritte Wort, nämlich gelehrt. Sie blieben aber bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und sie lehrten viel Volks. Ganz allgemein, aber in besonderer Weise diejenigen, die sich bekehrt hatten, denn die wollten gelehrt werden. So darf ich also diese drei Worte unterstreichen. Die Qualifikation eines Jüngers Jesu ist, er ist bekehrt, er wird gelehrt und daraus ergibt sich, er ist bewährt. Lassen Sie mich das jetzt zusammenfassen, indem wir nochmal die drei Dinge in besonderer Weise unter die Lupe nehmen. Das erste steht hier, Sie waren oder sind bekehrt. Dazu möchte ich andere Stellen aufschlagen, zum Beispiel Kapitel 14. Im Kapitel 14, da ist Paulus ebenfalls auf Missionsreise und man kann das durch die ganze Apostelgeschichte verfolgen. Er hat immer nur ein Ziel. Wie es auch hier die ersten Christen wagten, so wagten es auch hier auch die Missionare. Sie gingen hin und verkündigten oder predigten das Evangelium. Kapitel 14, Vers 15. 14, 15. Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen. Die versuchten damals, diese mächtigen Prediger zu verbinden, den Barnabas als Jupiter und den Paulus als Mercurius, einfach als Götter. Und dachten, es wären besondere Priester und wären ja fast Götzen oder Götter. Und da fielen sie nieder und beteten sie an. Und das ließen die natürlich nicht zu. Sie sagten, wir sind nicht gekommen, um hier irgendetwas darzustellen. Wir sind gekommen, um jemand vorzustellen, nämlich den lebendigen Herrn Jesus. Und sie predigten, darum predigten wir euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren solltet. Von den falschen Göttern zu dem lebendigen Gott. Das ist immer die Wende. Ein Abwenden und ein Zuwenden. Haben wir uns, wenn wir uns Jünger Jesu nennen, wenn wir uns Christen nennen, ist das unsere Lebensgeschichte? Ist das Ihr Lebenslauf? Ist in Ihrem Lebenslauf dieser so wichtige Moment, wo Sie sich abgewandt haben, vielleicht nicht unbedingt vor solchen Rohmaterialgötzen, wie die das damals hatten, solche Standbilder oder sowas. Aber vieles, was im Grunde unser Herz total in Beschlag genommen hat. Und dann haben wir erkannt, Jesus ist noch viel, viel wichtiger. Und wir waren bereit, unser Leben auszukramen und dieses zurückzulassen, uns abzuwenden von diesen Wichtigkeiten als Nichtigkeiten und uns dem Herrn Jesus zuzuwenden. Das ist Bekehrung. Haben Sie in Ihrem geistlichen Lebenslauf diese Erfahrung gemacht, sich zu bekehren? Davon ist auch die Rede im 1. Thessalonicher Brief. Schauen Sie da nochmal nach. Das ist also ein ganz wunderbarer Text. Da steht in Vers 6 vom 1. Thessalonicher 1. 1. Thessalonicher 1, 6. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem Herrn und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen unter viel Trübsal mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr seid ein Vorbild geworden allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass uns nicht Not ist, etwas zu sagen. Denn sie selbst richten von uns, welchen Eingang wir bei euch gehabt haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, von den Götzen zu dienen dem lebendigen Glauben. Uns ist bekannt worden, wie ihr gläubig geworden seid, wie ihr das Wort Gottes angenommen habt. Das beschreibt die Bekehrung. Was geschieht durch diese Bekehrung? Was geschieht durch die Bekehrung? Oder im Gegensatz zu einem Christen oder einem Jünger Jesu, wie sieht die Natur, das Wesen eines Nichtchristen, eines Nichtbekehrten aus? Das ist oft gut, den Kontrast zu sehen, damit wir uns wieder darüber freuen, was das mit sich gebracht hat, dass wir uns Jesus zugewandt haben. Das ist ja genauso, dass man das ganz schnell vergessen kann, wenn man so mehrere Jahre in der Nachfolge Jesu steht, dann ist alles so selbstverständlich, so wie in einer Ehe, dass man nachher gar nicht mehr weiß, was für einen Schatz man eigentlich an seinem Pater hat. Erst wenn der verloren geht, dann merkt man es wieder. Oder wenn man sich daran besinnt, wie es war, als man alleine war. Und ich denke, genauso ist es manchmal gut, darüber nachzudenken, wie war das noch, als wir nicht bekehrt waren. Schauen Sie mit mir mal Epheser 2 an. Epheser 2. Der Zustand eines Unbekehrten. Hier werden vier Dinge ausgesagt, die einen Menschen auszeichnen, die nicht Nachfolger Jesu sind. Alle die, die Paulus hier anspricht, sind natürlich jetzt Nachfolger Jesu, aber er erinnert sie daran, wie es einst war, ehe sie Jesus folgten. Er sagt, Vers 1 von Epheser 2, auch ihr, ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen, auch ihr waret tot in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr vormals gewandelt seid, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, in den Menschen, die sich nicht bekehrt haben. Unter ihnen haben auch wir, jetzt schließt er sich selbst mit ein mit dieser Gemeinde, unter ihnen haben auch wir alle vormals unseren Wandel gehabt in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Diejenigen, die sich noch nicht bekehrt haben, auch diese Natur, die die noch haben, hatten wir. Und er sagt, das sind vier Dinge. Das erstens sagt er, wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Wann weiß man, ob jemand tot ist? Man kann das ziemlich gut testen, auch wenn man nicht Mediziner ist. Man muss nur lang genug warten, ob dieser Mensch Hunger hat. Ein toter Mensch hat keinen Appetit. Ein toter Mensch ist sich nicht bewusst, was um ihn herum geschieht. Sie können noch so viel Krach machen. Das mag ein ganz nervöser Mensch gewesen sein, der sich immer aufgeregt hat über jeden Krach. Sie können den dollsten Krach jetzt machen, stört ihn nicht mehr. Er ist sich nicht bewusst, dass um ihn was rum geschieht. Und einen toten Menschen können sie nicht bewegen, wieder aktiv zu werden. Wenn Paulus hier schreibt, auch wir waren einst tot, dann meint er natürlich nicht den körperlichen Tod. Sondern er sagt, auch ihr wart euch nicht bewusst, dass es einen lebendigen Gott gab. Jetzt wisst ihr es. Auch ihr hattet kein Interesse, aktiv zu sein für einen lebendigen Gott. Dass ihr jetzt in die Gemeinde geht, dass ihr jetzt betet, dass ihr jetzt zusammenkommt, um die Bibel zu studieren, dass ihr bereit seid, diesen Christus, diesen Gott zu bezeugen, dass ihr euch so aktiv einsetzt für diesen lebendigen Herrn. Das liegt daran, dass ihr jetzt lebendig seid. Das konntet ihr vorher gar nicht. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Haben Sie schon mal darüber gedacht, wie toll das ist? Manchmal will man ja gar nicht so unbedingt wieder in die Kirche, nicht? Schlechtes Wetter, schlechte Laune, der Prediger ist auch nichts wert und so weiter. Aber man ist ja so gewohnt und jetzt reißt man sich zusammen und geht. Dass wir überhaupt den Wunsch haben, dass wir eigentlich uns über unseren eigenen Instinkt oder unser eigenes Wohlwollen hinwegsetzen, weil wir wissen, da gehören wir hin. Darum falten wir die Hände. Das tun wir, weil wir nicht anders können. Das ist einfach ein Teil unseres Lebens. Ihr Lieben, das ist das Ergebnis der Bekehrung. Der natürliche Mensch hat kein Bewusstsein Gottes. Er ist nicht aktiv für Gott. Und er hat keinen Appetit auf geistliche Dinge. Daran merken wir auch, wenn wir manchmal in unserem Christsein sehr krank werden, das merken wir auch daran, dass unser Appetit nachlässt. Plötzlich macht uns das Beten keinen Spaß mehr. Plötzlich haben wir keine Lust mehr zum Wort Gottes. Plötzlich wollen wir uns nicht mehr engagieren. Der natürliche Mensch, unter die Sünde verkauft, der tote Mensch hat keinen Appetit, hat kein Bewusstsein, kann keine Aktivität hervorbringen für einen lebendigen Gott. Für eine Religion, ja. Aber nicht für einen lebendigen Gott. Bin ich, was ich sage? Ich sage, ich bin Christ. Damit sage ich, ich bin ein Jünger Jesu. Ich folge Jesu nach. Warum tue ich das? Weil ich lebendig geworden bin. Das erste ist, der natürliche Mensch oder der unbekehrte Mensch, er ist tot in Übertretungen und Sünden. Und die Bekehrung ist diese Veränderung, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Die Bekehrung. Aber die Bekehrung enthält noch mehr. So ein Mensch, der sich nicht bekehrt hat, der nicht Christ ist, der hat, wie es hier steht, ist gewandelt, oder so wird es hier ausgedrückt, der hatte seinen Wandel nach dem Lauf dieser Welt, nach den Mächtigen, dem Mächtigen, der Teufel, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Nicht nur Tod und Übertretung und Sünden, sondern wir sind gewandelt. Unser normales Lebenslauf, der war einfach nach der Prägung dieser Welt. Und diese Welt kann religiös sein. Dann werden wir auch religiös. Das Zeichen, dass es Religion in dieser Welt gibt, ist nicht ein Zeichen des lebendigen Gottes. Ist einfach der Beweis dafür, dass wir nach der Prägung dieser Welt leben. Und der Zeitgeist oder der sein Werk hat durch den Zeitgeist, der ist nicht gegen Religiosität. Was wird immer gelästert und was wird immer gemosert, wenn Menschen ganz konsequent die Bibel lesen? Was wird gelästert, wenn wir beten? Was werden wir einfach verlacht, wenn wir uns aktiv in der Gemeinde beteiligen? Da will man möglichst die Religion abschaffen. Aber wie war es, wie wir das Zugsunglück hatten? Neben den Helfern, wer waren die eigentlichen Helfer, die gerufen wurden? Die 60 Pastoren? Und plötzlich war man interessiert daran, von Menschen etwas zu hören, die nicht nur Religion als Unterhaltungsprogramm haben, sondern wirklich durch die Religion Hoffnung geben, die allein in einem lebendigen Gott zu finden ist. Der Zustand des Unbekehrten ist, er lässt sich prägend von der Welt. Und die Welt hat nichts im Sinne mit dem lebendigen Gott. Darum ist Gott in diese Welt gekommen, um diese Welt zu retten. Das heißt, die Menschen natürlich in dieser Welt. Geprägt durch den Zeitgeist. Und das dritte ist, gefangen unter die Verführung des Teufels. Das kann man heute natürlich nicht mehr sagen. Das wagt ja keiner mehr zu sagen. Man geht verloren, man geht in die Hölle und man wird im Grunde, man kann entweder unter der Herrschaft Gottes oder der Herrschaft des Teufels leben. So abstrakt und so scharf darf man das ja wohl nicht mehr formulieren. Aber die Bibel tut es und Jesus tut es. Das heißt nicht, dass der Teufel jeden von uns im Nacken sitzt. Er ist nicht allgegenwärtig, aber er ist unwahrscheinlich mächtig. Und er prägt die Welt mit seiner Philosophie. Du kannst fromm sein, aber bitte ohne Gott. Mach dich selbst zum Mittelpunkt. Werde wie Gott. Und das tun die Menschen. Oh, Gott mag irgendwo ein Stückchen mit da drin sein. Da braucht man ihn bei einer Taufe, da braucht man ihn bei einer Konfirmation, da braucht man ihn, wenn man stirbt. Aber sonst? Zeitgeist. Und da ist die Verführung des Teufels. Und er kann in zweifacher Weise sich da mächtig machen, indem er sich einfach ganz klein macht, sodass alle so darüber schmunzeln, auch ein Teufel und so, lachen darüber. Oder indem er Menschen in so eine Furcht hinausbringt, dass wir ihn überdimensionieren, dass wir ihn zu groß machen. Aber nie die Realität. Der Einzige, der wirklich die Teufel richtig einschätzen kann, ist wiederum nur der Christ. Und darum hat er auch mit ihm nichts mehr zu tun, weil Jesus ihn unter seine Füße gebracht hat. Und das Gericht. Und das Vierte, das wird oft übersehen, er sagt hier, dass wir von Natur Kinder des Zorns waren. Das ist nicht, dass irgendjemand auf uns zornig ist, sondern dass wir unter dem Zorn Gottes leben, unter dem Gericht. Das ist die schlechte Nachricht. Gott ist zornig auf die, denen ihr das Heil bietet. Und sie lehnen das Heil ab. Und die kommen unter das gleiche Gericht wie der Teufel, der diese Menschen verführt und richtet die Welt mit dem Zeitgeist. Das sind einfach diese Negativeinstellungen. Das ist die Bad News, das ist die schlechte Nachricht. Aber oft haben wir vergessen, diese schlechte Nachricht. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Wir waren gebunden in diesem Lauf dieser Welt. Die Prägung der Welt war unser Maßstab. Der Verführer, der dahinter steht, eine unwahrscheinlich große Kraft, ist der Teufel. Und der Zorn Gottes wartet auf die, die sich nicht retten lassen, so wie es im Römer 1 deutlich steht. Wir müssen von dem Zorn Gottes reden, auch wenn wir lieber von der Liebe Gottes reden möchten. Aber nur wenn die Menschen kapieren, unter welchem Joch sie eigentlich leben, können sie verstehen, wenn dann die Liebe Gottes durch Christus uns angeboten wird in der Rettung. Ich habe heute Abend mit ganzer Freude festgestellt, dass eigentlich diesen Negativ Darstellung eigentlich im Johannesevangelium eine Positivreaktion dagegen steht. Schauen Sie mal mit dem ersten Johannesbrief. Unwahrscheinlich, wie Gott darauf reagiert. Was machen wir mit der Sünde? Nun, im 1. Johannes 3 steht, und ihr wisset, und es ist mir wichtig, dass wir heute Abend, wenn nichts anderes, einfach da wieder drüber nachdenken. Wissen wir es noch? Und ihr wisset, dass er ist erschienen, damit er die Sünden wegnehme. Und ist keine Sünde in ihm. Sehen Sie, deswegen folgen wir Jesus. Im 1. Johannes 3, 5 steht, er hat die Sünde weggenommen. Im Epheser 1 haben wir gelesen, im Epheser 2, 1 haben wir gelesen, dass wir tot sind, Übertretungen und Sünden. Und dann kommt Jesus und nimmt diese Sünde weg. Lädt sie auf sich. Und spricht uns frei, weil das Gericht Gottes, der Zorn Gottes, über ihn ausgegossen wird. Darum ist Jesus erschienen. Wissen Sie, warum Jesus gekommen ist? Um die Sünde wegzunehmen, damit wir befreit werden, ihm zu folgen. Aber wie ist das denn doch mit dem Widersacher, der seine Prägung hat in dem Zeitgeist heute? Vers 8. 1. Johannes 3, 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigte von Anfang und dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Auf Golgatha ist dem Teufel der Gar ausgemacht, aber sein Gift wirkt weiter in dieser Welt. Und das, was er anrichtet, steht auch unter dem Heil, das Christus uns bringt. Er ist gekommen, nicht nur den Teufel zu zerstören, sondern die Werke des Teufels, die durch den Geist dieser Zeit, durch die Prägung dieser Welt, durch die gottlose Menschheit als Norm dargestellt wird, auch die im Grunde zu zerstören. Wie macht er das, dass wir einfach plötzlich in der Welt Verbesserungen sehen? Nein, er zerstört sie für uns. Er öffnet uns die Augen, dass wir einfach nicht mehr ihm auf den Leim gehen, dem Widersacher. Und das Dritte und das Wesentliche, Kapitel 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Denken Sie einen Moment mal nach. Nicht nur, dass wir durch ihn das ewige Leben haben sollen, dass uns das ewige Leben gegeben wird, um in den Himmel zu kommen, sondern dazu ist erschienen, nicht nur die Sünde wegzunehmen, nicht nur die Werke des Teufels zu zerstören, sondern uns jetzt sein Leben zu geben. Deswegen wenden wir uns Jesus zu. Nicht aus Dankbarkeit, was er für uns getan hat, dass er Schuld weggenommen hat, dass er den Widersacher zerstört, dass er uns offenbart, wie wir nicht auf den Leim des Teufels eingehen, sondern er ist gekommen, was ganz Wunderbares zu tun. Er ist gekommen, uns das Leben seines Sohnes zu geben. Wissen Sie sich als Bekehrte beschenkt, dass Sie das Leben Jesu haben? Dazu ist er erschienen. Dafür, zu diesem Grund ist er erschienen. Unter uns. Unter uns, nicht in der Welt. Dieses Leben Jesu kann die Welt nicht haben, weil die Welt ihm nicht dankt dafür, dass er die Sünde weggenommen hat. Weil die Welt nicht den Wunsch hat, dass er in ihrem Leben die Werke des Teufels zerstört und den Zeitgeist einbindet. Darum können sie auch nicht genießen, dass der Jesus unter uns getreten ist. Und darum verfolgen sie die Christen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, unter uns, dass wir durch ihn leben sollen. Das ist das neue Leben, das ist die gute Nachricht. Bekehrt. Bekehrt heißt, ich habe mich Jesus zugewandt. Ich bin dankbar, dass er die Sünde mir genommen hat. Täglich brauche ich ihn, damit er die Werke des Teufels zerstört. Und das Allerwichtigste, was ich von ihm brauche, ist sein Leben. Ich sage, ich bin Christ. Lebe ich im Sinne dieser dreifachen Wahrheit. Das ist bekehrt. Und noch zu erwähnen, bewährt. Nun, da möchte ich, dass Sie ganz schnell mit mir noch Römer 16, Vers 10 ansehen. Denn hier ist das Wort bewährt an eine Person geknüpft, die uns ein Vorbild gibt, ja, uns quasi einen Appell startet. Das ist Kapitel 16, Vers 10. Römer 16, 10, grüßet Apelles, den Bewährten in Christus. Sehen Sie, nachdem wir uns Jesus zugewandt haben, geht es uns darum, nicht nur mal bei ihm zu sein, sondern bei Jesus zu bleiben. Es gibt viele, die mal einen Anfang mit Jesus gemacht haben, aber sie sind nicht mehr dabei. Die Bibel legt Wert darauf, dass wir wachsen im Glauben. Wer ist ein Bewährter in Christus? Ein Bewährter, Apelles, ist einer, der nicht innerlich in seinem Wachstum stehen bleibt. Einer, der nicht stehen bleibt in seinem Wachstum, sondern der zunimmt. Und die Bibel spricht, Paulus spricht viel in seinen Lehrbriefen davon, wie wichtig das ist, dass wir wachsen im Glauben. Und so auch zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 5, 11 sagt, davon hätte ich noch so viel zu reden, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid, denn die ihr solltet längst Meister sein, bedürftet wiederum, dass man euch den ersten Anfang der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist wie ein kleines Kind. Feste Speise aber gehört dem Vollkommenen. Sie haben durch steten Gebrauch geübte Sinne. Und die Bibel macht da keinen Unterschied. Den steten Gebrauch des Wortes ist gleich den steten Gebrauch des Herrn Jesus Christus. Machen Sie da nie einen Unterschied. ob ich den Herrn Jesus, dem ich mich zugewandt habe, Gebrauch von ihm mache oder von seinem Wort, das ist dasselbe. Steten Gebrauch von Jesus, das heißt, das ist das Vorrecht eines bekehrten Menschen, dass er Tag für Tag Gebrauch macht von Jesus und nicht nach 3 Wochen oder 7 Wochen sich wieder daran erinnert, ach ja, ich kenne ja auch noch Jesus. So eine Partnerschaft ist zum Tode verurteilt. Ein Bewährter in Christus ist einer, der nicht innerlich stehen bleibt, sondern wächst in seiner Beziehung zu Jesus Christus hin. Das Zweite, was einen Bewährten in Christus ausmacht, ist einer, der sich der Herausforderung Christi stellt. Einer, der sich der Herausforderung Christi stellt, in der Nachfolge zu bleiben, obwohl die sehr schwer sein kann. Dazu möchte ich noch eine Stelle aus dem Petrusbrief lesen, denn da wird das Wort auch erwähnt, von wegen bewährt zu sein. Im 1. Petrus steht Vers 5, für euch, die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereit ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Darüber freut euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. Die Sünde vergeben, die Werke des Teufels zerstört. In der ernsthaften Bereitschaft, Jesus zu folgen, gibt es Anfechtung. Aber dann ist uns diese Macht gegeben, durch diese Anfechtung im Grunde an diesen Anfechtungen zu wachsen, auf dass euer Glaube, Vers 7, rechtschaffen und viel köstlicher erfunden würde als das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis, Ehre, wenn offenbar wird, Jesus Christus. Bewährte, Bekehrte sind Menschen, denen der Herr Jesus nicht die Anfechtung erspart, aber der ihnen die Gelegenheit gibt, durch diese Anfechtung zu wachsen zu dem hin, der sie uns zugemutet hat. Und ein Bewährter in Christus ist drittens einer, der das Geheimnis der Reife Christi kennt. Was ist das? Im Kolosserbrief wird von diesem Geheimnis geredet, im Kolosser 1, 26, da steht, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von allen Zeiten, Geschlechtern her, nur aber ist es offenbart seinen Heiligen, ihnen wollte Gott kundtun, was da sei, der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, und den verkündigen wir und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf dass wir einen jeglichen Menschen darstellen, vollkommen. Nein, vollkommen in Christus. Bekehrte Menschen sind nie vollkommen. Ihre Vollkommenheit ist in Christus. Und alles, was Gott von uns an Vollkommenheit fordert, bezieht er von seinem Sohn. Aber darum ist es an uns, sich an diesen Vollkommenen zu halten. Das ist das Geheimnis. Dieser Christus in uns. Und damit wir Bekehrte bewährt werden, bedarf es der Belehrung. Bekehrt, bewährt, gelehrt. Und das hat er gesagt. Haben wir gelesen in der Apostelgeschichte, dass sie darauf warteten, dass sie gelehrt werden. Und das Zeichen eines ernsten Christen ist, dass er in der Apostellehre bleibt. So lesen wir schon gleich am Anfang der Apostelgeschichte, als die ersten Christen sich bekehrten, blieben sie in der Apostellehre. Und warum bin ich so interessiert an diesem Thema? Weil ich merke, dass wir ein Christsein hier entfalten in Deutschland, im Westen unserer Welt, dass ein Christsein anbietet, direkt möglichst mit einem heißen Draht, wo immer auch dieser heiße Draht herkommen soll, ohne das Wort Gottes. Wir bringen immer mehr ein Christsein unter die Menschheit, ohne die Lehre. Und darum ist dieses Christsein so furchtbar leer. Der Jesus Christus hat gesagt im Johannes 15, Vers 7, damit schließe ich, Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. In ihm bleiben ist gleich im Wort bleiben. Im Wort bleiben bedeutet gleich in Jesus bleiben. Und da müssen wir gelehrt sein. Und wir bedürfen der Lehre. Und die Lehre können wir beziehen durch gute Lehre Gottes. Aber wir können sie auch beziehen, indem wir uns selbst, wie die Beröa-Gemeinde, über das Wort hermachen und miteinander studieren, ob es sich so verhält, was da gepredigt wird. Verankern Sie Gottes Wort in Ihrem Herzen. Suchen Sie die Lehre Gottes und lehren Sie andere. Damit das geschieht, was in meiner Bibel hinten drin steht, ich habe es hier schon mal erwähnt, in meiner alten, einer der ersten Bibeln, die ich hatte, alte Luther, da steht drin, über die lutherische Neutestament, selbst Schuster und Weiber, die nur etwas lesen gelernt haben, lesen das Neue Testament Luthers begierigst, lernen es durch öfteres Lesen auswendig und tragen es bei sich, worauf sie sich nicht scheuen, selbst mit Magistern und Theologen zu disputieren. Das heißt, das war eine Reformation, die gegründet war in der Liebe zu Christus durch die Kenntnis der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes. Wer ist ein Christ? Ein Bekehrter, ein Bewährter, ein Gelehrter, ein Lernender und einer, der wieder andere lehrt. Und jeder von uns hat die Möglichkeit zu lernen und wieder andere zu lehren. Nicht so wie ein Pfarrer, aber einfach diese Wahrheiten zu öffnen aus der Schrift und sie anderen weiterzugeben. Amen.